Heute geht es ausnahmsweise mal nicht um einen Kriminalfall, sondern um eine Insolvenz, die allerdings mindestens genauso spannend ist wie ein Fernsehkrimi. Und tatsächlich spielt in dieser Podcast-Folge das Fernsehen eine große Rolle. Es geht um das Drama eines Handelsunternehmens, das innerhalb weniger Monate tief gestürzt ist. Drei der Protagonisten sind Unternehmer, die sicher zu den bekannteren Managern in Deutschland gehören. Georg Kofler, Ralf Dümmel und Lars Windhorst. Im Mittelpunkt stehen aber vor allem Kofler und Dümmel, die als Fernsehjuroren einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden sind. In der Vox-Sendung Die Höhle der Löwen waren sie die Löwen, also die Juroren, die Start-up-Gründer und ihre Produkterfindungen bewerten oder kritisieren. Ihnen hat ein Millionenpublikum dabei zugeschaut, wie sie investierten, wenn sie eine vielversprechende Produktidee gefunden haben. Wenn sich ein Startup wacker geschlagen hat, konnten die Gründer auf einen Deal mit den Investoren hoffen. Kofler und Dümmel wiederum haben doppelt profitiert. Die TV-Prominenz befeuerte auch das Image der gemeinsamen Aktiengesellschaft Social Chain. Mancher Beobachter sprach von der Löwenaktie oder sogar von einer neuen Volksaktie. Im November 2021 lag deren Kurs bei mehr als 50 Euro und das Unternehmen war mehr als eine halbe Milliarde Euro wert. Rückblickend muss man wohl sagen, das war damals der Höhepunkt des Hypes. Heute ist Social Chain nämlich insolvent und die Aktie bewegt sich im Cent-Bereich. Die TV-Juroren müssen nun selbst viel Kritik einstecken. Zugeschaltet sind mir heute René Bender und Lars Martin Nagel aus dem Investigativteam, die gemeinsam mit Michael Verführten den rapiden Niedergang der Social Chain AG in diesem Sommer für das Handelsblatt begleitet haben. Sie haben intensiv dazu recherchiert, was im Hintergrund der Pleite alles gelaufen ist, und davon wollen sie uns heute erzählen. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die spektakulärsten Streitfälle und eben auch die wichtigsten Wirtschaftsskandale in Deutschland. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Ich bin Lena Jesberg und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Ja, und auch euch beiden, Lars und René, erstmal ein ganz herzliches Hallo.
Hallo Lena.
Hallo Lena, schön, dass wir wieder mitmachen.
Ich freue mich auch sehr. Und vielleicht fangen wir einmal ganz vorn an. Was ist denn an dem Unternehmen der Social Chain AG so besonders gewesen?
Ja, also die Social Chain AG, die wollte Marken- und Produkthaus der nächsten Generation werden. Und die Kundschaft mit allen möglichen Konsumgütern versorgen, wie Nasenhaartrimmern oder Katzenmöbeln. Und dabei sollte der Internethandel und vor allem eben soziale Medien voll ausgereizt werden. Das sagt ja auch schon der Name, Social Chain. Und ja, zu den Hintergründen, das Unternehmen wurde 2014 gegründet und ist vor allem in den letzten Jahren bekannt geworden. Wir haben es schon gehört, eben durch diese TV-Sendung Die Höhle der Löwen und die beiden Juroren Georg Kofler und Ralf Dümmel. Und Kofler war bei Social Chain der Hauptinvestor mit zuletzt rund 36% der Aktien, war auch lange Aufsichtsratschef. Und als es dann nicht mehr so wirklich lief, wurde er Anfang dieses Jahres 2023 Vorstandschef. Aber darüber sprechen wir dann später auch noch. Ja, und Dümmel ist auch beteiligt mit weniger Kapital und war eine Zeit lang Vorstand für Produkt und Vertrieb und Einkauf bei Social Chain. Und ja, aus einer Hochzeit von zwei Unternehmen ist die Social Chain AG dann eben in der heutigen Form hervorgegangen. Im Wesentlichen kann man es kurz runterbrechen. Das Besondere ist eben dieses Engagement der beiden Investoren, Kofler und Dümmel, in der Gesellschaft.
Ja, und dann sollten wir vielleicht an der Stelle auch noch kurz in die Geschichte der beiden zurückgehen und schauen, wie sie sich einen Namen gemacht haben. Der Georg Kofler ist bekannt als Vorstandsvorsitzender der Fernsehsender ProSieben und Premiere, wo er Anfang der Nullerjahre quasi in die Top-Management-Riege in Deutschland aufgestiegen ist. Er ist dann dort 2007 ausgeschieden, hat eine Beteiligungsfirma gehabt, ein Energieunternehmen gegründet und war dann ab 2017 eben als Juror in der Vox-Show zu sehen. Mhm. Der Ralf Dümmel wiederum, der hat sich von ganz unten hochgearbeitet. Der hat Ende der 80er Jahre als Verkaufsassistent angefangen bei einem Unternehmen für Konsumgüter, DS-Produkte, DS steht für Dieter Schwarz und die Karriere von Herrn Dümmel hat dieser Herr Schwarz begleitet, so dass er selbst sagt, ja, das war mein Ziehvater und Mentor. Und dort ist er halt dann aufgestiegen in die Geschäftsführerebene. Und er ist ein Jahr länger bei der Höhle der Löwen dabei als der Herr Kofler und rühmt sich halt, dass er also über 100 Gründer dort schon irgendwie bei ihrem Weg geholfen hat und dass einige von diesen Gründern heute Millionäre sind, wie etwa der Erfinder eines Abflussreinigers.
Jetzt gibt es wahrscheinlich einige unter unseren Hörerinnen und Hörern, die die Sendung Die Höhle der Löwen noch nicht gesehen haben. Ich glaube, ich selbst habe auch ein paar Mal reingeschnuppert. Das war es dann aber auch. Vielleicht könnt ihr einmal ganz kurz das Konzept ein bisschen beschreiben.
Ja, Die Höhle der Löwen ist letztlich eine Castingshow für Gründer und Jungunternehmer. Und die läuft schon eine ganze Zeit lang, schon 9 Jahre und geht jetzt, glaube ich, in die 14. Staffel. Ja, und das Prinzip ist so, eben diese Gründer und junge Unternehmer stellen den Juroren ihre Startups vor, ihre Geschäftsideen und versuchen die eben davon zu überzeugen, dass die Juroren einsteigen als sogenannte Löweninvestoren. Und wenn dann eben mehrere Investoren Interesse zeigen, dann beginnt so ein Wettbieten, ne? Und die versuchen sich gegenseitig auszustechen und bieten Deals an. Und dann müssen die Gründer die Angebote vergleichen und entscheiden, ob sie darauf eingehen oder mit wem sie zusammengehen. Manchmal tun sich auch verschiedene Investoren dieser Löwen dann zusammen. Und ja, die Jurorenriege, das sind mehr oder weniger bekannte, teils auch schillernde Gesichter der deutschen Wirtschaft. Zum Beispiel Herr Carsten Maschmeyer, der Ex-Rennfahrer Nico Rosberg und Frank Thelen. Und ja, es ist eine wechselnde Riege an Juroren, gehören auch andere dazu. Und eben, wie wir schon gehört haben, Georg Kofler und Ralf Dümmel. Und was man auch noch dazu sagen muss, die gehen eben mit den Investoren, mit den Gründern teilweise sehr, sehr hart auch ins Gericht und sagen, das überzeugt mich hier nicht, das Konzept, oder das ist viel zu viel Geld, was ihr haben wollt, für viel zu wenig Anteile. Also die gehen da schon durch eine ganz schöne Mühle, die jungen Gründer.
Ja, das klingt jetzt auch fast so ein bisschen wie irgendwie die Kritiken von Dieter Bohlen, ja, bei der noch bekannteren Musikcasting-Show. Nun sind die beiden nicht so bekannt wie Dieter Bohlen, aber man kann natürlich schon sagen, dass durch diese Sendung die eine gewisse Prominenz erreicht haben. Ja. Also wenn da irgendwo Woche für Woche 3 Millionen Zuschauer oder irgendwas zwischen 2 und 3 Millionen Zuschauer einschalten und dazu gucken, dann wirkt sich das natürlich aus. Ja, das ist ein Bekanntheitsgrad, den man so erreichen kann, wie ihn, glaube ich, die wenigsten deutschen Manager irgendwie erreichen können. Und gerade der Ralf Dümmel, der ist dann also auch öfter mal so im weinroten Glitzeranzug da aufgetreten. Das hatte schon irgendwo so ein bisschen was von einem Schlagersänger fast, ja. Und dann klopfte er irgendwie den Investor, den Gründern auf die Schulter, wenn er sich wieder ein Investment gesichert hat, und hat sich gefreut, wenn er jetzt irgendwo den neuesten Nasenhaartrimmer für sich gewinnen konnte. Und das ist ja hübsch anzusehen, ja. Was ich sagen will, ist halt, der ist damit natürlich viel, viel bekannter geworden, als das jetzt sein Handelshaus mit ein paar 100 Mitarbeitern, das ist kein super großes Unternehmen, ja, rechtfertigen würde, ne?
Und dann haben sich ja die beiden Löwen, also Dümmel und Kofler, zusammengetan. Wie lief das dann ab?
Ja, genau. Das war im Oktober 2021. Da haben die beiden bekannt gemacht, dass Koflers Social Chain AG eben die DS Holding von Dümmel zu 100% übernimmt. Und wer die beiden dann zusammen sieht, so kann man schon den Eindruck bekommen, oh, hier haben sich aber zwei gefunden, die sind auf einer Wellenlänge unterwegs. Und ja, vielleicht hören wir gleich einfach mal selber rein, was sie eben dazu gesagt haben, wie sie sich gefunden haben und warum man jetzt dann in einem gemeinsamen Unternehmen zusammenarbeitet. Das ist ein Ausschnitt aus einem Interview-Video. Und da hören wir einfach mal, was Georg Kofler eben gesagt hat auf die Frage, wer denn die Idee hatte zu dem Deal.
Es war eine gemeinsame Idee. Wir wissen auch gar nicht mehr genau, wie sie entstanden ist. Wir wissen nur ungefähr den Zeitpunkt. Eine spontane, inspirierende Situation beim Mittagessen. Wir hatten gerade einen Pitch hinter uns, bei dem Ralf und ich uns um dasselbe Startup hier bemüht haben. Ja? Und er hat argumentiert, wie toll er hier im Handel ist und wie er Vertrieb organisieren kann. Ich habe gesagt, ja, gut und recht, Ralf. Aber schau mal, ich mache Social Commerce und Social Media international und interaktiv. Das ist alles viel moderner. Und dann kamen die zu uns nachher und sagten, könnt ihr es nicht mit euch gemeinsam haben? Dann haben wir gesagt, ja, warum denn? Ja, weil ihr beide euch so ideal ergänzt. Ja? Und dann beim Mittagessen sagten wir, du, vielleicht haben die recht. Ja? Und so ist dann ein Gespräch in Gang.
Und ein Insider noch, es gab thailändisches Essen, sehr lecker.
Ja, scharf wie unsere Idee.
Das klingt auf jeden Fall, als wären sie sich sehr grün. Aber auch hier wieder die Frage, was war das Konzept?
Ja, das ist eben schon angeklungen. Also die beiden sahen sich letztlich ja als eine gegenseitige Ergänzung für ein Handelshaus des Analogen. Der analogen Welt, also man wollte verknüpfen die analoge und die digitale Welt des Handels. Und dann gab es eben ganz schnell auch den Begriff der Löwenhochzeit. Und auch hierzu können wir einfach mal Herrn Kofler selbst sprechen lassen. Das hat er bei YouTube ausführlich erläutert. Hören wir doch auch da mal rein.
Ja, wir schaffen Marken, die über eigene Online-Shops mit eigenen Social-Media-Reichweiten an die Zuschauer vermarktet werden. Wir machen Produkte bekannt. Wir haben eine Plattform von Produkteinkauf bis zur Produktauslieferung. Wir sind eigentlich ein Markenhaus und ein Handelshaus. Und das Besondere ist, wir sind auch ein Medienhaus, nämlich ein Social-Media-Haus. Diese Fähigkeiten kombinieren wir.
Man hört es ja ganz deutlich, mit der Fusion sollte jetzt das ganz große Rad gedreht werden. Ja? Also Georg Kofler sah da riesige Möglichkeiten. Er sprach E-Commerce und Social Media, die ergänzen sich ja ideal. Und er hatte da irgendwie sogar mehr Potenzial gesehen als zu Beginn des Kabel- und Satellitenfernsehens. Also viel höher konnte er sich die Latte ja eigentlich gar nicht mehr hängen, ja. Er ging offenbar davon aus, dass das irgendwie ein todsicheres Ding ist. Und auch dazu können wir ihn einfach selbst nochmal reden lassen, wie sicher er sich war, dass das ein Riesenerfolg wird.
Der Umsatz kommt zu 80%, würde ich sagen, auf den Vertrieb dieser Eigenmarken und zu 20% aus unseren Social-Media-Aktivitäten. Und diese Kombination finde ich besonders spannend, weil sie den Weg in die Zukunft weist, denn sowohl Social Media ist ein Wachstumsmarkt und Social Commerce ist auch ein Wachstumsmarkt. Ja? Also kann man da nicht so viel falsch machen. Je mehr Produkte man hat, je mehr Reichweite man hat, je mehr eigene Online-Shops man hat, umso mehr Wachstumschancen und umso mehr Margenchancen hat man auch.
Ja, und wenn man sich das Ganze anschaut, also wenn man nicht so viel falsch machen kann, dann müsste es und sollte es ja eigentlich nur noch nach oben gehen. Also was man feststellen kann, Geschäftsidee anpreisen, das kann Herr Kofler schon mal auf jeden Fall. Und ja, da war schon viel Selbstmarketing dahinter. Und die Aktie von Social Chain, die sollte ja irgendwie auch unter das Volk gebracht werden, beziehungsweise der Kurs sollte sich positiv entwickeln. Und da hilft natürlich eine gute Story auch. Und ja, also schon sehr kurz nach der Löwenhochzeit ist die Aktie dann auch im Prime-Standard der deutschen Börse aufgenommen worden. Die war zwar auch vorher schon notiert an der Börse, ja, hat aber wenig Beachtung gefunden und mit der Aufnahme in den Prime-Standard war man eben im Premium-Segment angekommen der deutschen Börse. Mhm. Da steht einem dann letztlich alles offen, wie wir gleich auch noch hören, bis hin in den DAX. Und die Fonds interessieren sich dann natürlich auch für solche Aktien. Und hören wir doch einfach mal rein, was Herr Oberhof, Vanja Oberhof, das war zu dem Zeitpunkt der CEO von Social Chain, am Tag der Erstnotiz im Prime Standard an der Frankfurter Börse in dem Interview gesagt hat.
Wir haben ja schon das relativ ambitionierte Ziel von 1 Milliarde Euro Umsatz in 2023 angegeben und sind da auch ziemlich on track. Wir wachsen ungefähr 30% von Jahr zu Jahr und das wird dann dazu führen, dass wenn wir in diesem Jahr unsere angekündigten 620 Millionen übertreffen, auch in 2023 spätestens die Umsatzmilliarde geknackt wird und das natürlich dann auch der Schritt ist in weitere Indizes, vielleicht im ersten Schritt der SDAX und dann später auch der MDAX und natürlich, wenn man hier steht, muss das Ziel auch DAX heißen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Ja, und ihr habt es ja schon angesprochen, nach dem Börsenstart in Frankfurt im November 2021, dann entstand so ein richtiger Hype, ne?
Ja, das kann man so sagen. Das ist also dann richtig viel Tamtam gewesen, ja, wie man das so von großen Börsenevents kennt. Der Herr Kofler, Dümmel, Herr Oberhof, die haben sich natürlich nicht nehmen lassen und haben dann also auch Interviews gegeben. Vor allen Dingen Dümmel und Kofler sind dann zum Wahrzeichen der Börse und haben sich da fotografieren lassen, und zwar links und rechts neben dem symbolischen Bullen. Auch da wieder sozusagen der Finger zeigt, wo sie sich sehen und alles sehr offensiv vermarktet. Ja. Und die Euphorie, die war zumindest im ersten Moment auch ansteckend. Da gab es also auch Analysten, die Social Chain dann zum Kauf empfohlen haben. Und die Anleger, die haben dann auch genau das gemacht. Und der Kurs ist also hochgesprungen auf 54 Euro für die Aktie. Und plötzlich war Social Chain irgendwo 620 Millionen Euro wert.
Wobei man ja aus heutiger Sicht auch irgendwie sagen muss, auch da wurde schon einiges ausgeblendet oder zumindest nicht ganz so hinterfragt.
Ja, absolut. Und wenn man von heute schaut, dann sind die Finanzdaten schon nicht so wirklich prickelnd eigentlich gewesen und erzählen nicht so eine tolle Börsenstory. Also schaut man mal auf das Jahr 2021, also Jahr des Börsengangs. Da gab es ein Minus von 72,5 Millionen Euro. 2022 waren es dann sogar schon 107 Millionen knapp. Und Werner Oberhof, damals CEO, hat so ein bisschen was anderes erzählt. Also jedenfalls hat sich es anders angehört. Er hat gesagt, die Social Chain AG ist in den vergangenen 3 Jahren außerordentlich schnell und profitabel gewachsen. Von reported 35 Millionen Euro 2019 über 130 Millionen 20 auf pro forma konsolidierte 620 Millionen Euro Jahresumsatz in 2021. So hat er sich zitieren lassen. Und er unterstrich das auch noch durch eine zweite Aussage. Die Social Chain AG ist solide profitabel. Also, kann man mal auf sich wirken lassen, wenn man sich den Verlust anschaut. Und ich glaube, es gibt ein paar Anleger, die Herrn Oberhof vielleicht heute nicht mehr so dolle finden.
Ja, ich kann es mir vorstellen. Also wir haben schon 2021 im Jahr des Börsengangs einen Verlust, der dann noch gewachsen ist. Wann endete denn dann der Hype? Wann ging es sichtbar abwärts?
Also das hat nach der Fusion oder nach der Übernahme dieser DS-Gruppe nicht mehr lange gedauert. Also im Trend hat die Aktie eigentlich stetig verloren. Von diesen 50 Euro oder 54 Euro im November 2021 ist man dann also schon bis zum Jahresende auf 35 Euro ist der Kurs gefallen. Und nochmal ein Jahr drauf, also dann sind wir so Anfang Januar des laufenden Jahres, da lag er dann bloß noch bei 5 Euro. Also die Euphorie an der Börse, die ist sehr schnell verschwunden. Die Stimmung ist schlechter geworden und dann kamen auch bald die ersten personellen Wechsel im Laufe des Jahres 2022.
Ja, und vielleicht muss man auch dazu sagen, hat sich der ein oder andere Aktionär dann auch mal genauer angesehen, was denn da wirklich gehandelt wird in dem tollen, modernen Markenhaus. Und unter anderem, also es gibt schon tolle Produkte, bekannte Produkte wie vom Grillhersteller Landmann, aber wir haben dann eben auch so Dinge, wo man sagt, Nasenhaartrimmer, Topseller für ein Millionenpublikum, kann man mal hinterfragen, oder den Rostschreck für die Spülmaschine, den Duftstein, Abschlussfee, Moskitonetz, Magic Click. Ja, und das vielleicht einfach mal ein bisschen hinterfragt haben, ob da diese Welt, diese zusammengefundene Welt, Social Media und über Influencer und ein herkömmliches Handelshaus wirklich so dolle funktioniert.
Naja, um fair zu sein, Nasenhaare haben wir alle, ne? Aber das ist natürlich dem Rest überlassen. Wir müssen sagen, so richtig Bewegung kam dann allerdings erst 2022 rein, ne?
Genau, da wurde der Vorstand umgebaut. Herr Oberhof, wir erinnern uns, der kurz zuvor oder ein Jahr zuvor noch vom DAX erzählt hat, vom möglichen Aufstieg in DAX, der musste den Vorstand verlassen, und auch Herr Dümmel. Und stattdessen hat dann Georg Kofler übernommen als CEO, der als Großaktionär bis dahin wahrscheinlich auch schon sehr viel Geld verloren hatte. Und der sollte jetzt das Ruder rumreißen. Und ja, dann wurden dann auch Restrukturierungen und Sanierungsmaßnahmen und dann Personalabbau angekündigt.
Es ist auch nicht ganz klar, ob das jetzt der Grund ist, aber fast zeitgleich hat Herr Kofler das Showbusiness, also die TV-Sendung Höhle der Löwen, dann verlassen. Es steht zu mutmaßen, dass er möglicherweise gesehen hat, dass er als Manager in der realen Welt bei Social Chain halt eine riesige Aufgabe da vor der Brust hatte, die er jetzt irgendwie anpacken musste.
Ja, zumindest wissen wir ja, dass die Rettung nicht gelungen ist, denn wenige Monate später ging es ja dann schon Schlag auf Schlag und es wurde ja wortwörtlich ein heißer Sommer, ne?
Absolut. Und der ist ja auch noch nicht zu Ende. Aber wenn man mal schaut, nach außen sichtbar ging es im Juli los mit einer Information der BaFin. Die Finanzaufsicht hat mitgeteilt, eben, dass Social Chain Zahlungen aus der Aufnahme eines Bankdarlehens in Höhe von 50 Millionen Euro fälschlicherweise als Cashflow aus operativer Tätigkeit erfasst habe. So, und deswegen ist eben in der Kapitalflussrechnung auch der Cashflow aus dem Operativen um 50 Millionen zu hoch gewesen und der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit um den gleichen Betrag zu niedrig. Das hat die BaFin moniert und siehst ja auch, dass die Finanzdaten zusätzlich verzerrt würden, weil man Zahlungen über 9,3 Millionen Euro aus dem Verkauf von Aktien auch wieder fälschlicherweise als Cashflow erfasst habe. Ja, das Unternehmen hat das auch gar nicht bestritten.
Ja, man kann fast sagen, also in der Außenwirkung wären die beiden sozusagen als Gründer in der Höhle der Löwen aufgetreten, hätten sie dort auch wahrscheinlich einen Rüffel gekriegt von den Profi-Investoren. Ja, das wirkt schon alles sehr peinlich. Solche Zahlenfehler dürfen einfach bei Unternehmen dieser Größenordnung nicht passieren. Da gucken ja so viel Buchhalter und Wirtschaftsprüfer drauf, dass das schon ganz merkwürdig ist. Und als würde das nicht ausreichen, gab es in extremer zeitlicher Nähe gleich die nächste Hiobsbotschaft, nämlich dass eine Kapitalerhöhung auf der Kippe stünde. Es war eigentlich gedacht von Social Chain, dass man nochmal 4,5 Millionen neuer Aktien ausgibt und sich auf diesem Wege frisches Geld besorgt. Mhm. Das war auch ganz gut durchgeplant. Der Herr Kofler sollte Darlehensforderungen, also der hat Social Chain offenbar Geld geliehen, und er sollte also sozusagen auf die Rückzahlung dieses Geldes verzichten und hätte im Gegenzug 2,5 Millionen neue Aktien erhalten. Und den übrigen Aktionären hat man eben angeboten, zu einem Preis von 2,60 Euro das Stück einfach nachzukaufen. Ja, die wollten aber nicht. Das ist sozusagen die böse Überraschung. Also nur 2% der den Aktionären zustehenden Bezugsrechte wurden am Ende ausgeübt. Das heißt, das sind gerade mal 36.000 neue Aktien über die Theke gegangen. Und möglicherweise hatte die Zurückhaltung auch damit zu tun, dass die Papiere zuletzt auch schon quasi unter diesem in der Kapitalerhöhung geforderten Bezugspreis an der Börse notiert haben, dass man sich also anderswo hätte billiger einkaufen können. Ja.
Klingt aber gar nicht gut.
Nein, überhaupt nicht. Und es wurde tatsächlich dann sogar noch schlimmer. Und das hat mit so einer Formalität zu tun. Bei so Kapitalerhöhungen gibt es die Möglichkeit, mit einem Backstop-Investor, das muss man sich als Namen mal einprägen, Backstop-Investor, diese Aktien abzusichern. Das ist eine Person, die vorher schon zusagt, vertraglich, alle Aktien, die am Ende nicht verkauft werden, die also nicht an die Aktionäre gehen, dass er die übernimmt. Das ist so eine Art Sicherheit, ja. Und so jemanden gab es bei Social Chain. Und nun haben wir ja gehört, dass irgendwie nur 2% der Aktionäre irgendwie mitziehen wollten. Jetzt wäre ja eigentlich sein großer Moment gekommen. Und dann stellte sich aber heraus, oder beziehungsweise der Vorstand der Social Chain teilte dann mit, dass einer der Backstop-Investoren nicht pünktlich gezahlt habe. Und das ist auch der wesentliche Grund, warum diese Kapitalerhöhung dann auf der Kippe stand. Also ganz einfach ausgedrückt, ein Geschäftspartner hat dort Kofler hängen lassen. Ja. Und zum damaligen Zeitpunkt haben wir noch nicht gewusst, wer das ist.
Ja, aber was wir uns schon gedacht haben oder vielleicht auch wussten, oh, das könnte aber jetzt hier vielleicht auch eng werden fürs Unternehmen. Und wir haben das Unternehmen dann auch gefragt, wie ernst die Situation denn ist. Und bekamen dann eine sehr ungewöhnliche Antwort. Also ich weiß noch, Lars, Michael und ich, wir haben uns angeguckt und haben gedacht, oh, hoppla. Denn auf die Frage, ob denn die Finanzierung von Social Chain jetzt auch noch ohne die Kapitalerhöhung, ne, wenn die eben nicht fliegt, gesichert sei, antwortete eine Sprecherin des Unternehmens, die Prüfung läuft. Etwaige Ergebnisse wären zunächst in der gesetzlich vorgeschriebenen Art und Weise zu kommunizieren.
Das lässt aber sehr viel Interpretationsspielraum.
Naja, also wenn wir so eine Auskunft von einem Unternehmen hören und sozusagen den Kontext, den wir da hatten in den letzten Monaten, also den Einbruch der Aktie, die ganzen Querelen, den Ärger mit der BaFin, wenn man das alles zusammennimmt, dann haben wir schon irgendwie ein bisschen geahnt, was da kommen könnte. Und tatsächlich, der Juli war noch nicht vorüber und dann hat sich Social Chain an das Amtsgericht gewandt und hat seine Insolvenz angemeldet. Mhm. Der hat das sozusagen flankiert mit der Mitteilung, dass der Vorstand nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis gekommen sei, dass für die Gesellschaft keine positive Fortbestehungsprognose mehr besteht.
Ja, und dann geschah noch was. Ja, Paradoxes, denn Social Chain beantragte eine Insolvenz in Eigenverwaltung. So, und im Unterschied zum klassischen Insolvenzverfahren ist es eben bei einer Insolvenz in Eigenverwaltung so, dass das Management an Bord bleibt oder das Management weiter über die Geschicke des Unternehmens wacht, aber Sachwalter an die Seite gestellt bekommt. Und der überwacht letztlich die Managemententscheidungen und Ausgaben der Gesellschaft. Aber auf der anderen Seite, es war gar nicht mehr so viel Management da, denn Herr Kofler und ein weiterer Vorstand sind unmittelbar mit der Ankündigung der Insolvenz zurückgetreten. Und ja, der andere, das war Herr Stefan Kiewit, der war gerade erst im Juni dazugestoßen. Ja, und ansonsten, wenn man mal schaut, was da so passiert ist mit der Ankündigung der Insolvenz, ist der Kurs natürlich wahnsinnig eingebrochen. Um mehr als 70% ist die Social Chain Aktie nach unten gerutscht und war dann am Tag dieser Ankündigung gerade mal bei 35 Cent. Vielleicht auch nochmal merken, kommen nochmal zum aktuellen Aktienkurs später, jetzt 4 Wochen später.
Jetzt haben wir vorhin gehört, dass Georg Kofler durchaus sehr eloquent sein kann, wenn es um Börsenstories und Markenhäuser geht. Was hat er denn den Aktionären anlässlich der Insolvenz gesagt?
Ja, da gibt es jetzt nicht mehr so viele Videos und so, aber er hat tatsächlich ein Statement abgegeben. Ich lese mal vor, dass er also bei allen, die mit der Insolvenz von der Social Chain gehen und Verluste hinnehmen müssen, würde er sich entschuldigen. Er schreibt, ich habe stets an unsere Pläne geglaubt und war ehrlich begeistert. Er habe selbst unsere Überzeugung mit viel Eigenkapital untermauert und müsse nun herbe Verluste hinnehmen. Der Punkt, der stimmt auch. Also er ist damit mit 36% beteiligt gewesen. Also das trifft ihn jetzt auch, die Kursverluste, keine Frage. Aber natürlich, das ist wahrscheinlich auch nicht so unüblich, ist das jetzt in der Darstellung alles ein bisschen zurückhaltender, als wir das vorher hatten.
Und ja, Ralf Dümmel hat sich übrigens auch zu Wort gemeldet, mit einer Botschaft, dass sein Baby, also die DS, nur eben weitermachen wolle. Und ja, vielleicht hören wir einfach mal rein, was er bei Instagram da von sich gegeben hat.
Eine wichtige Botschaft ist, dass sich die Insolvenz der Social Chain AG nicht auf die Geschäftstätigkeit der DS-Gruppe auswirkt. Ihre Finanzierung ist vertraglich von der Muttergesellschaft abgeschottet. Sie wird ihre Geschäftstätigkeit unter meiner Geschäftsführung wie gewohnt fortsetzen.
Was heißt all das denn für den Insolvenzprozess und vielleicht auch gleichzeitig für die Anleger?
Ja, also im Insolvenzprozess geht es jetzt zunächst mal darum, das ganze Gebilde Social Chain wieder zu reorganisieren, im Prinzip zu entflechten. Darum kümmern sich Gerrit Hölzle und Thorsten Bieg. Das sind zwei sanierungserfahrene Anwälte aus der Großkanzlei Görg. Das ist eigentlich eine gute Adresse für solche Angelegenheiten. Die sind jetzt als neue Vorstände an Bord. Wir hatten es ja angerissen, dass es sich um ein Insolvenzverfahren mit einer Eigenverwaltung handelt. Also das Management weiter die Geschicke in der Hand hält, aber von einem Sachwalter überwacht wird. Und genau diesen Job, den machen jetzt Hölzle und Bieg. Und die haben im Prinzip auch schon deutlich gemacht, in welche Richtung das jetzt gehen soll. Man hat dann eine Art Suchprozess begonnen nach einem Käufer für das Unternehmen. Man spricht da ja von M&A-Prozess, hat eine Unternehmensberatung beauftragt, Deloitte, die also jetzt genau da gucken soll, ob sich da ein Käufer finden lässt. Diese Investorensuche, die fokussiert dabei insbesondere auf die DS-Gruppe, die als werthaltigster Teil der Beteiligungen innerhalb der Social Chain Unternehmensgruppe ausgemacht wurde. Also man kann hier schon sagen, sozusagen, dass dieses Unternehmen vom Herrn Dümmel, das der in die Löwenhochzeit eingebracht hat, heute sozusagen als der werthaltigste Teil definiert wurde. Ja. Und für die namensgebende Social Chain hingegen sind wohl die Hoffnungen auf Käufer eher gering. Es gibt jetzt erste Gespräche mit Interessenten. Also wir müssen wohl davon ausgehen, dass dieser Verkaufsprozess irgendwo in den Herbst hineinführt, vielleicht bei gutem Gelingen irgendwie im frühen Herbst abgeschlossen werden könnte. Ja. Und bis es soweit ist, versucht das Management den Betrieb aufrechtzuerhalten. Interessanterweise haben gerade Ralf Dümmel und ein paar andere Altgesellschafter aus der DS-Gruppe ein Massedarlehen eingeräumt, sodass man also jetzt irgendwo noch ein bisschen Geld zur Verfügung hat. Die ersten Auszahlungen aus dem Massekredit seien bereits geflossen, hat Social Chain mitgeteilt. Und so ist das Unternehmen halt in der Lage, immer noch laufende Löhne und Gehälter für die rund 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen trotz Insolvenz quasi zu decken. Und dieses Darlehen, das bietet jetzt auch den Gläubigern so ein bisschen zusätzliche Sicherheiten, weil ihre Ansprüche im Krisenfall natürlich zuerst aus der Insolvenzmasse bedient werden.
Das habt ihr natürlich alles auch nochmal aufgeschrieben. Heißt also, es gibt alles nochmal zum Nachlesen beim Handelsblatt. Und ich darf an dieser Stelle kurz nochmal unser Sommerangebot erwähnen, das noch bis zum 31. August gilt. Unter handelsblatt.com/sommer-special können Sie das Handelsblatt Digital-Abo, liebe Hörerinnen und Hörer, 6 Wochen lang für 1 Euro testen und damit entsprechend alle digitalen Artikel unbegrenzt lesen. René, die Insolvenz, die hat ja auch maßgeblich mit diesem säumigen Backstop-Investor zu tun, von dem ihr eben erzählt habt. Habt ihr denn inzwischen herausgefunden, wer das ist?
Ja, das haben wir inzwischen. Und ja, der Name verleiht dieser ohnehin ja bis jetzt schon recht wilden Story nochmal zusätzlich Fahrt. Es ist Lars Windhorst. Wir erinnern uns, einst als Wunderkind der deutschen Wirtschaft bekannt, irgendwie schon mit nicht mal 18 schwer unterwegs mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl auf Reisen. Selbst pleite gegangen, ne? Lars Windhorst, nach der Dotcom-Blase vor über 20 Jahren, hat er sich dann wieder aufgerappelt und ja, hat wieder groß investiert mit seiner Firmengruppe Tenor. Ja, in alle verschiedenen Unternehmungen rund um den Globus, unter anderem auch hier beim Berliner Fußballclub Hertha BSC. Da ist er Ende 22 aber wieder ausgestiegen. Und übrigens, auch Hertha hat man eine Zeit lang, glaube ich, so auf schlappe 100 Millionen gewartet. zugesagte Gelder. Aber das ist eine andere Geschichte. Also nochmal zurück. Windhorst wieder sehr umtriebig als Investor und die Schätzung seines Vermögens reichten zuletzt irgendwo schwanken zwischen 400 und 800 Millionen Euro. Allerdings in London gab es zuletzt größere Zweifel, als der High Court, ein Gericht in London, Windhorst Vermögen in Höhe von 150 Millionen Euro einfuhr. Grund dafür war die Klage eines Investors, der Forderungen gegen Windhorst erhoben hatte. Und vor Gericht war Windhorst dann nicht mehr so sicher über sein Vermögen, sei kompliziert, eine Schätzung des Nettovermögens abzugeben. Schwierig zu beantworten wäre es, ob er bilanzielle Solvenz habe.
Und wie lief das dann jetzt ab mit dieser sogenannten Backstop-Vereinbarung?
Ja, also wir haben ja gehört, dass dieser Backstop-Investor Zahlungsverpflichtungen, die er zuvor vertraglich irgendwo vereinbart haben muss, nicht nachgekommen sein soll. Mhm. Und natürlich haben wir beide Seiten gefragt, was ist denn nun? Und ich werde jetzt einfach mal sozusagen beide Antworten referieren, weil wir das nicht ganz final beurteilen können und uns einfach da jetzt auf den Wortlaut der Stellungnahmen irgendwie berufen müssen. Also ein Sprecher aus Windhorsts Tenorgruppe hat also Folgendes gesagt. Er sagt, eine mit uns verbundene Gesellschaft wollte in die Social Chain AG investieren, um diese finanziell zu stützen. Da die Social Chain die Bedingungen nicht erfüllen konnte, ist dieser Deal dann nicht zustande gekommen. So, um was es für Bedingungen es sich da handeln soll und so, das ist alles offen geblieben, das wissen wir nicht. Und die Social Chain AG hat dann aber das doch denkbar hart dementiert und hat also jetzt die Stellungnahme vom Unternehmen sozusagen dagegen gehalten. Ich zitiere, der Social Chain AG wurde von Seiten des säumigen Backstop-Investors keine Bedingungen kommuniziert, von denen eine Einzahlung abhängig gemacht werden sollte. Stattdessen läge, nochmal Zitat, eine weitere schriftliche Bestätigung des säumigen Backstop-Investors vor, der zufolge er seine Verpflichtung aus der Backstop-Vereinbarung vollumfänglich erfüllen werde.
Okay, also so viel zu den Statements beider Seiten. Aber wie geht's jetzt weiter?
Ja, also jetzt sind ja zunächst mal Fakten geschaffen worden. Die Kapitalerhöhung ist gescheitert, das Unternehmen ist insolvent. Wenn es so war, wie es Social Chain darstellt, dann könnten auf den Herrn Windhorst natürlich jetzt irgendwie Probleme zukommen, ja, weil Aktionäre oder das Unternehmen beziehungsweise die Sachwalter dort möglicherweise dann Ansprüche erkennen und die prüfen. Allerdings ist das Unternehmen zumindest aktuell nicht, ist das im Unternehmen, wie wir hören, zumindest aktuell nicht die erste Priorität. Dort ist man jetzt erstmal damit beschäftigt, irgendwo diesen Betrieb sicherzustellen und diesen Verkauf anzuschieben. Und bis es also sozusagen zu einem Streit um mögliche Ansprüche kommen könnte, kann es also unter Umständen noch ein bisschen dauern. Ja. Vielleicht ein ganz interessanter Fakt am Rande. Lars Windhorst und Georg Kofler sind also wirklich schon seit langem enge Freunde und Geschäftspartner. So hat Lars Windhorst beispielsweise den Herrn Kofler in den Aufsichtsrat geholt beim Bundesliga-Fußballverein Hertha BSC. Und auch andersrum, vom Herrn Kofler gibt es gute Überlieferungen, schmeichelnde Worte über Herrn Windhorst. Er hat also beispielsweise 2017 einmal gesagt, der habe also den Mut, Dinge anzugehen, die anderen zu groß, zu schwer und zu kompliziert sind. Und er kenne also niemanden, der mehr arbeite und weniger schlafe als der Herr Windhorst. Und jetzt könnte man ja annehmen, dass die Beziehung der beiden unter dieser ganzen Backstop-Problematik gelitten hat. Ja, also wenn der eine ankündigt, dem anderen in einer bremsligen Situation für dessen Unternehmen zu helfen und dann irgendwie im letzten Moment noch abspringt. Aber nach allem, was wir hören, hat die Freundschaft offenbar nicht gelitten. Und noch am Tag, als die Insolvenz angekündigt wurde, gab es wohl angeblich einen freundlichen Austausch. Und keiner spricht und bislang ein schlechtes Wort über den anderen.
Okay. Wenn wir nochmal bei Kofler bleiben. Eine Aktion des damaligen CEOs, einige Wochen vor der Insolvenz, die sorgt ja auch für viele Fragezeichen, ne?
Absolut. Da geht es um eine Transaktion, rund ja, 3 Wochen vor der Pleite. Da hat Kofler, der bis dahin rund 36% an Social Chain hielt, in etwa 5% seiner Aktien verkauft. Und jetzt nochmal, um das Ganze einzuordnen. Am 20. Juni kommt also Koflers Kumpel Windhorst und stellt sich als Backstop-Investor zur Verfügung. Da konnte man ja davon ausgehen, dass diese lebensnotwendige Kapitalerhöhung funktioniert. Mhm. Drei Tage später, am 23. Juni, verkauft Kofler dann 825.000 Aktien für 2,15 Millionen Euro. Als wir ihn dann später dazu befragt haben, war die Antwort, dass er null Cash für diese Aktien bekommen habe und den Preis auf mehrere Jahre gestundet habe. Das sei wohl der beste Beleg für seinen damaligen Glauben an die langfristige Entwicklung der Social Chain Aktie. Wir haben Kofler dann gefragt, ob nicht der beste Beweis für den Glauben, langfristigen Glauben an eine Aktie sei, wenn man sie erst gar nicht verkauft. Darauf haben wir aber dann leider bis heute keine Antwort bekommen.
Und das war ja auch nicht das letzte Mal, dass ihr keine Antwort bekommen habt, ne? Ich meine, ihr habt erzählt, auch auf die Frage, wer denn der Käufer der Aktien war, gab es keine Antwort. Trotzdem habt ihr es rausbekommen.
Genau, das haben wir rausbekommen. Wir haben tatsächlich gefragt, wer ist denn Käufer der Aktie? Und da hat sich Kofler geheimnisvoll gegeben. Wir wissen heute, es ist Vanja Oberhof, der ehemalige CEO. Mhm. Und Kofler hatte eben gesagt, ich habe meine Aktien an einen kundigen, professionellen Investor verkauft. Also dass Kofler ausgerechnet Oberhof als professionellen Investor preist, überrascht dann schon so ein bisschen, denn Oberhof ist ja als langjähriger CEO auch mitverantwortlich für die Misere, in die Social Chain eben gerutscht ist. Und es ist aber nicht nur merkwürdig, dass der diese kurz vor der Insolvenz über die Bühne gegangen ist, sondern auch eben der Umgang damit. Und der könnte noch zu Ärger führen.
Was meinst du damit?
Naja, weil Meldepflichten verletzt worden sein können. Denn Veränderungen an Stimmrechten oberhalb von 3%, die müssen gemeldet werden. Und zwar innerhalb von maximal 4 Handelstagen. Und dass Kofler eben diese 825.000 Aktien verkauft hat, außerbörslich, das hat Social Chain in so einem sogenannten Director's Dealings bekannt gegeben. Also eine Mitteilung über Eigengeschäfte des Managements am 28. Juni und damit noch innerhalb der Frist. Aber auch der Käufer der Aktien, ne, wenn ich eben über dieser Frist, über der Schwelle bin, muss mitteilen. Und in dem Fall also Oberhof. Ja, er selbst hat uns auf Nachfragen dazu zwar nicht geantwortet, ob er das Investment gemeldet hat. Dann haben wir auch beim Unternehmen, bei Social Chain nachgefragt. Die haben gesagt, ja, wir haben eine Meldung von Kofler erhalten und die auch veröffentlicht, aber weitere Meldungen seien im Unternehmen nicht gemacht worden. Ja, und dann, siehe da, wir konnten dann eine offensichtlich direkte Folge unserer Berichterstattung beobachten. Nämlich nachdem wir am Freitag, am 18. August, berichtet haben, dass Oberhof das Investment verschwiegen hat, hat er sich dann offensichtlich dazu entschieden, doch noch zu melden. Und ganz interessant, er hat jetzt nicht nur den Kauf der Anteile vom 23. Juni gemeldet, sondern auch den Verkauf von Anteilen. Denn das, was er im Juni zugekauft hat, hat er knapp oder rund einen Monat später wieder verkauft, also seine Anteile von 12% auf 7% in etwa reduziert. Auch da kam dann die Meldung, ja, höchstwahrscheinlich zu spät. Und am 17. August hat er nochmal Anteile verkauft, und zwar gut 3%. Und wenn wir uns mal die Börsenkurse anschauen, dann sehen wir, wie schlecht wahrscheinlich die Geschäfte von Oberhof waren. Also hat 5% zum Preis von 2,60 je Aktie gekauft. Und dann rund 4 Wochen später, ja, genaue Verkaufskurse wissen wir nicht, aber wenn man sich die Börsenkurse anschaut, ist das ziemlich eindeutig, wo der Kurs da lag, Pi mal Daumen bei 40 Cent je Aktie. Das wäre dann also ein Verlust von rund 1,8 Millionen Euro innerhalb von 4 Wochen. Ja, und wenn man sich den weiteren Verlauf der Aktie anguckt, dann dürfte er die weiteren rund 3% der Anteile für gerade mal 20 Cent verkauft haben. Wir erinnern uns, einen Monat vorher lag der Kurs noch bei 2,60.
Also wenn man die Pleite von Social Chain mal zusammenfasst, dann haben wir ja jetzt gesehen, es gibt eine Menge Verlierer, vor allem aber wahrscheinlich auch TV-Zuschauer, die nach der Höhle der Löwen geglaubt haben, hier winken satte Profite, die werden sich heute wahrscheinlich auch ärgern.
Ja, also es steht anzunehmen, dass viele Kleinanleger hier sehr viel Geld verloren haben. Denn wer damals mitten im Hype sich von Fotos mit Bullenfiguren, von den Versprechen, Ankündigungen, Hoffnungen der Herren Dümmel und Kofler hat irgendwie leiten lassen, der wird heute vermutlich sehr gequält sein. Ja. Und ich denke auch, dass wir hier so eine Art Lehre aus dieser Pleite auch einfach ziehen können. Nämlich, dass am Ende Fernsehrealität und echtes Geschäft zuweilen dann doch weiter auseinanderliegen, als das der Fernsehzuschauer wahrnimmt. Ja, also Showbiz ist Showbiz. Nur weil jemand im Glitzeranzug sehr unterhaltsam einem Gründer auf die Schulter klopft und von dessen Produkt schwärmt, ist es eben nicht gleichzusetzen, dass der als Mitglied eines Vorstands irgendwie dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg erreichen wird. Ja? Also nur weil jemand bei Vox eine tolle Show hinlegt, heißt das eben nicht, dass seine Aktien dauerhaft den ganz großen Gewinn für die Anleger verheißen.
Ja, und ich glaube, besser kann man eine Sendung nicht beenden als mit einer Moral von der Geschichte, wie es so schön heißt. René, Lars, euch ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Gerne.
Und Danke sagen möchte ich auch meinem Kollegen Florian Pape, der diese Folge produziert hat, und natürlich Ihnen daheim fürs Einschalten, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung beim Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens da oder schreiben Sie uns Ihr Feedback an crime@handelsblatt.com. Ich hoffe, dass wir uns an dieser Stelle in 2 Wochen wiederhören und sage bis dahin alles Gute.